Gut, also wir machen weiter mit der Physik in Computerspielen, die man unterteilen kann in drei große Bereiche: Festkörperphysik, Weichkörperphysik und Strömungsdynamik, wobei die Strömungsdynamik noch recht experimentell ist, am ehesten vielleicht in Partikelsystemen zu erkennen. Festkörperphysik ist so das Brot und Butter, die Brot- und Butterphysik der Computerspiele, die im Wesentlichen davon ausgeht, dass sie feste Körper haben, also so Blöcke, Rigid Bodies, auf die Masse, also die eine Masse haben und auf die Kräfte einwirken. Das kennt man noch aus der Schulphysik, das ist die klassische Mechanik, die sich damit beschäftigt, die sogar in der Regel davon ausgeht, dass die Masse des Körpers auf einem Punkt sich vereint, dem Schwerpunkt, was natürlich für viele Anwendungen, selbst in Computerspielen, zu simpel ist, gerade was Kollisionen angeht. Da wollen Sie ja nicht nur wissen, ob zwei Schwerpunkte miteinander kollidieren, sondern ob zwei Körper, also auch deren Umfang, miteinander kollidiert. Auch das ist Aufgabe der Physik, nämlich Positionsberechnungen zu schauen, ob zwei Körper am gleichen Ort sein wollen, was ja in der Regel nicht gut geht. Hatte ich Ihnen ja auch schon öfter erwähnt, dass Computerspiele zu einem großen Teil auf Kollisionserkennung basieren. Auch Point-and-Click-Adventures, wo Sie mit der Maus auf den Bildschirm klicken, wollen Sie auch wissen, ob die Position der Maus zum Zeitpunkt des Klicks mit einem ganz bestimmten Bereich übereinstimmt, um dort dann ein Event auszulösen oder eine Reaktion zu haben. Und natürlich bei den ganzen Action-basierten Spielen sowieso. Insofern ist Physik erstmal so eine unscheinbare Middleware inzwischen. Also man benutzt sie, aber man denkt gar nicht so sehr darüber nach, außer bei wirklichen Physik-Games. Aber schon in ganz alten Spielen vorhanden, weil sie nämlich eine Position haben. In fast allen Spielen arbeiten sie mit einem Raum. Vielleicht bei Text-Adventures, wo ja der Raum ein rein narrativer ist, da kann man sich dann darüber streiten, ob das die Textur der Buchstaben auf dem Bildschirm irgendwas mit Position zu tun haben soll, ist da vielleicht ein bisschen weit ausgegriffen. Aber auch Text-Adventures haben eine narrative Physik, also auch da liegen die Dinge an einem bestimmten Ort oder können mitgenommen werden. Und man geht davon aus, dass dieser narrative Raum kohärent konstruiert wird. So, aber ansonsten haben Sie bei grafischen Spielen halt Position von Spielobjekten am Bildschirm und diese Position wird intern auch verarbeitet in Form von XY oder XYZ-Koordinaten. Und es geht darum, herauszufinden bei vielen Spielen, wo befindet sich die Spielfigur, wo finden Konflikte statt, wo ist welche Ressource zu finden. Also eine Position zu verarbeiten ist schon Physik, wenn Sie so wollen, also macht sowas wie die Physik-Engine, die verwaltet diese Position. Und mit Positionen zu arbeiten, ermöglicht Spiele wie eben Civilization, das erste, also Strategiespiele oder Spiele, die gar nicht so sehr auf Aktionen oder auf schnelle Handlungen oder auf Kollisionen aus sind. Aber wenn Sie sich vorstellen, so ein Strategiespiel braucht natürlich Verarbeitung von Positionen. Als nächstes hätten wir Position, die Veränderung der Position im Raum nennt man Geschwindigkeit, erste Ableitung des Orts, wenn Sie sich noch an den Physikunterricht erinnern. Also die Veränderung des Orts, und zwar das sozusagen über die Zeit, je schneller etwas seinen Ort wandelt über die Zeit, desto schneller ist es, desto höhere Geschwindigkeit hat es. Die wird in der Regel, also Geschwindigkeit ist immer ein Vektor, die hat immer eine Richtung, in der diese Ortsveränderung hin stattfindet. So ein Spiel wie Missile Command, was ich Ihnen ja schon mal erwähnt hatte, als so eigentlich ein Spiel ohne Genre und auch ohne nennenswerte Nachfolger, was sehr stark eben dann die Ästhetik von Wargames, dem Film von 82, beeinflusst hat. Das ist so ein Spiel, wo Geschwindigkeiten und auch diese Richtungsänderungen linear dargestellt wird. Es wird einfach markiert als Linie. Und Sie können auch sehen, hier sind ja diese nuklearen Sprengkörper, die da die Städte angreifen. Und Sie können extrapolieren, aha, das hat die Geschwindigkeit, ändert sich über pro Sekunde so schnell. Dann wissen Sie, in ungefähr 5 Sekunden ist das Ding genau an dieser Stadt oder genau an diesem Punkt. Insofern, es gibt nicht viele Spiele, die die Geschwindigkeit derart geradlinig ausstellen, also wo auch die Objekte derart geradlinig sich bewegen. Häufig kommt nämlich neben der Geschwindigkeit auch noch eine Rotation hinzu und damit ändern die Dinge auch noch ihre Richtung. Also diese Geschwindigkeit wird von Bewegungsspielen implementiert. Es gibt gerade so einfache Spiele, so entweder so im Indie-Games-Bereich oder alte Spiele, da bewegen sich die Dinge von Null auf ihrer terminalen Geschwindigkeit. Es gibt keine Beschleunigung, sondern die bewegen sich, sagen wir mal, 20 Pixel pro Sekunde oder pro Frame und dann laufen die und dann halten sie auch wieder an. Da gibt es keine Reibung, es gibt keine Trägheit der Masse, es gibt eigentlich auch gar keine Masse, es gibt nur Bewegung von da nach da. So, das wäre so ein Beispiel für Geschwindigkeit. Alles, was sich bewegt, braucht eine Geschwindigkeit. Sie müssen ja wissen, im nächsten Frame oder in der nächsten Sekunde, wo ist dieses Objekt? Was ist die Änderung der Position? Dann die genannte Rotation. Ich habe da sozusagen aus Mangel an Zeit, ich hätte in dieser Vorlesung, ich könnte Ihnen ganz viel zeigen. Einige Spiele habe ich Ihnen ja schon gezeigt. So Time Pilot haben wir bei den Shootern mal gesehen. Das ist ein Beispiel für einen XY-scrollenden Shooter. Schmapp, shoot 'em up. Katamari Damacy ist so ein ganz liebenswertes Spiel, was man auf jeden Fall mal unter den Fingern haben sollte. Also es ist einfach so absurd, wie es nur aus Japan kommen kann, wo sie dieser klebende Ball sind, der nach und nach die ganze Welt einrollt. Also immer Objekte können daran festkleben, die ein bisschen kleiner sind als dieser Ball und man fängt an mit kleinen Objekten. Und hier sind wir schon ziemlich weit, hier werden schon ganze Häuser eingerollt. Das ist ein Spiel, wo Rotation die Kernmechanik ist, wo Sie berechnen müssen, wenn ich in die Richtung rotiere, was habe ich für Hindernisse, kann ich die jetzt mit aufnehmen oder nicht. Und in Time Pilot läuft die ganze Bewegung eben nicht, Sie können nicht XY, also es ist nicht WASD, Sie bewegen sich, sondern Sie müssen die Rotation einstellen und dann die Geschwindigkeit, sodass Sie hier mit Polarkoordinaten zu tun haben, Rotation und Entfernung und nicht XY-kartesische Koordinaten. So, das ist so eine Rotation, also alles, was ich drehen kann in einem Spiel, braucht Rotation. Der Computer muss wissen, wie verhält sich dieses Objekt im Raum, wie dreht es sich im Raum oder jetzt bei Time Pilot in der Fläche. In der Regel kann man das angeben durch einen Winkel. Bei Time Pilot braucht es eigentlich nur einen Winkel durch die senkrechte Achse, so irgendwie zwischen 0, 90, 180 Grad. 3D-Objekte brauchen drei Winkel oder ein Quaternion, ein Quaternion, aber das geht dann im Bereich der Berechnung. Müssen Sie gar nicht wissen, wie es intern verarbeitet wird, aber man weiß, um ein Objekt, die Rotation eines Objektes eindeutig im Raum anzugeben, muss ich die Rotation um drei Achsen kennen. Und das kann man zumindest sehen, ob dieses Objekt sich in 3D drehen kann oder nicht. Und da müssen Sie wieder unterscheiden, ist es ein 3D-Spiel oder nur so ein Pseudo-3D-Spiel, so wie Street Fighter zum Beispiel. Also diese ganzen Kampfspiele, die ja in der Regel wirklich in der Fläche sich bewegen, auch wenn sie eine 3D-Welt haben, da rotieren die Dinge nicht im Raum. Die Dinge rotieren tatsächlich nur in einer Achse. Und sei es die ganze Figur. Und sowas kann man sich dann anschauen, wie ist eigentlich der Umgang mit Bewegung mit Rotation. Und hier sehen Sie auch, das meine ich immer mit meinen Fachbegriffen, was ich in den Anmerkungen zur Hausarbeit erzählt habe. Das ist einfach ein physikalischer Fachbegriff, Geschwindigkeit, Rotation, mit dem Sie arbeiten können. Und nicht einfach die Dinge drehen sich, sondern Rotation wird berücksichtigt. Dann kann man sich die Frage stellen, arbeitet das Spiel mit Kraft, mit Kräften, also mit Simulation von Kräften. Kraft bedeutet, dass auf eine Masse der Versuch ausgeübt wird, sie in Bewegung zu setzen. Und Kraft ist eigentlich nur denkbar, wenn ich auch eine Masse habe. Ansonsten, wenn es was massenlos ist, da ist jede Kraft ja sofort beliebig stark. Es gibt auch eine Reibungskraft, also im Prinzip eine Gegenkraft, die versucht, die Bewegung zu verhindern. Ein schönes Beispiel für ganz frühen Einsatz von Kräften ist Marble Madness. Das ist so ein Puzzlespiel, da müssen Sie eine Kugel steuern, indem Sie Kräfte auf sie einwirken lassen. Dann steuert die sich so aus und Sie ahnen schon, Sie dürfen halt nicht da runterfallen. Und Sie müssen vom Start innerhalb gewissen Zeit zum Ziel kommen. Und das ist insofern interessant, dass man die Kugel nicht einfach steuern kann. Ich kann nicht die Position im Raum einstellen, sondern die Kraft, die aus einer bestimmten Richtung auf diese Kugel wirkt und die der Schwerkraft, die Kugel nach unten zieht und auch der Reibungskraft der Umgebung entgegenwirkt. Das klingt viel komplizierter, als es sich spielt, weil man aber ständig dieses Austarieren hat, ist das Spielgefühl ein ganz anderes als bei einem Plattformer, wo ich halt XY-Positionen mit der Tastatur oder mit dem Joystick einstellen kann. So, und das wäre so ein Beispiel, wo man nicht, also Sie müssen dann nicht wissen, wie groß ist die Kraft oder wie groß ist die Masse. Aber die Tatsache, dass das vorliegt und in der Spielmechanik auch berücksichtigt wird, das ist das Interessante an dem Fall. Bei alten Spielen, so wie Marble Madness, ich sehe gerade, ich habe die Jahre noch vergessen, das ist aus den 80ern, Da war es noch ein Novum, auch eine Besonderheit, dass man mit sowas überhaupt arbeitet. Heutzutage sind alle Spiele da, sie haben einfach diese Physik-Engines, die machen das kostenlos. Da sagen sie Rigid Body und fertig ist. Sie haben Massenkräfte, Schwerkraft, Reibung, ist alles drin. Und sie müssen eher diese Sachen wieder ausschalten. Aber es ist nichts Besonderes, wenn man heutzutage mit Festkörperphysik arbeitet. In den 80ern war das durchaus, naja, ob man die Extrameile geht oder ob man sich die Mühe macht, diese physikalischen Modelle zu implementieren oder sagt, ach was, Reibung spielt keine Rolle, das Ding beschleunigt von 0 auf 100 in einem Frame. So, dann haben wir eben so Sachen wie Beschleunigung und Schwerkraft. Kraft und Beschleunigung sind ja, oder eben Schwerkraft sind ja dann doch irgendwie eng verwandt. Ein schönes Spiel auch hier ist Lunar Lander, das ist sogar aus den 70ern, erstmal textbasiert, inzwischen auch grafisch, wo sie so eine Landekapsel sind, die auf den Flächen aufkommen muss. Ich glaube, ich habe Ihnen das aber schon mal gezeigt. So, und dann können sie, müssen mit dem Sprit haushalten und können das Ding drehen, also durch spezielle Rotationsdüsen, und können dann Schub ausüben in sozusagen die Gegenrichtung. Das Ziel ist, zu navigieren und so zu steuern, dass die geringe Schwerkraft, aber vorhandene Schwerkraft auf dem Mond hier, dafür sorgt, dass sie sanft aufsetzen. Und je kleiner die Auflage, also mal 2, mal 3, mal 5, desto schwieriger natürlich auch das Landemanöver. Und das ist ein reines Spiel, das gibt es bestimmt auch als Browser-Version, ein Spiel, was rein über Beschleunigung und Schwerkraft, also es ist ein reiner Physiksimulator. Und Sie müssen sich vorstellen, mit diesen Algorithmen, da ist man in den 60ern zum Mond geflogen, also ganz andere Algorithmen wurden auch nicht eingesetzt, weil es einfach Modellierung von Festkörperphysik ist. Da hinten gibt es eine Frage.
Ich habe eine Frage, weil ursprünglich war es sehr für ballistische Berechnungen eingesetzt. Wieso war das dann so schwer umzusetzen? Oder erst dann?
Ach so, es war nicht schwer. Man hat sich die Mühe nicht gemacht. Man hat einfach, also wenn ich Ihnen, denken Sie an Space War aus den 60ern, da war schon das Gravitationszentrum in der Mitte. Computer sind hervorragend dafür geeignet. Aber man hat sich bei vielen Spielen nicht die Mühe gemacht, so Space Invaders geht links, rechts, Pac-Man geht hoch, runter. Dann zu sagen, wir machen eine physikalisch korrekte, akkurate Simulation. Die Computer hätten es problemlos gemacht, aber man hat dann irgendwann darauf verzichtet, physikalisch akkurat zu simulieren. Und das hat sich dann so allmählich wiedergefunden. Also es gab so Spiel auch Pong, also es hat einfach keine Reibung. Es prallt ab, bing, bong, und also da ist fast egal, ob das eine Masse ist oder nicht. Einfach, sobald das einen Schläger trifft, wird der Vektor der Richtung umgedreht. Es wäre schon, ja klar. Also denken Sie noch weiter zurück. Ich habe Ihnen das Ball-Dropping-Game auf dem Whirlwind gezeigt. So, das ist so, Sie mussten in dieses Loch. Das war eine physikalische Simulation dieser Parabel. Es prallt ab und dann macht so Parabeln. Es verliert Energie durch den Abpraller und ich muss dafür sorgen, dass es in ein kleines Loch fällt. Das waren einfach Fingerübungen oder Tennis for Two von Higginbotham. Die haben halt ihre ballistischen Kurven gesagt, na, machen wir mal keine nuklearen Simulationen, sondern mal Tennis. Ist ja eigentlich dasselbe. Tennis ist auch ein Ballerspiel. Sie zielen halt auf die Lücke. Und das war für die deswegen so einfach realisierbar, weil die Technik da war. Nur das ist dann so ein bisschen in Vergessenheit geraten bei den Homecomputern und den frühen Konsolen, dass es ja mal ballistische Maschinen waren oder zur ballistischen Berechnung. Und man hat dann gesagt, ich habe eine Position, ich habe eine Richtung. Und wenn Sie selber mal programmieren, wenn Sie merken und nicht Rigid Body einschalten, wie viel einfacher es ist, zu sagen, wenn ich W drücke, verringere mir meine Y-Koordinate um 1, als wende eine Kraft auf, die nach oben zeigt und die dann sozusagen eine Masse in Bewegung setzen muss. Das ist nochmal ein extra algorithmischer Aufwand, Physik-Engines zu programmieren, wenn sie es machen. Und daher kam das dann so Spiel wie Lunar Lander, war dann plötzlich wieder so, hey, das geht ja auch physikalisch korrekt im Vergleich zu den ganzen Schmaps, wo sie ja reibungsfrei durch das Weltraum gleiten und dann auch jederzeit irgendwie die Richtung wechseln können, ohne dass da intern in dem Schiff alles durcheinander gerät. So, Reibung selber, Asteroids hat es ja auch schon, interessanterweise Reibung im Raum, also sie geben Schub, dann fliegt dieses Raumschiff in eine Richtung und bremst mit der Zeit ab, so wie man das auch von einem Luftwiderstand erwarten würde. Interessanterweise ja hier gerade gibt es überhaupt keine physikalische Begründung, warum Reibung im Weltraum. Ich meine, es gibt auch keine Begründung, wenn sie rechts rausfliegen, warum sie links wieder reinkommen, aber es ist halt, die Welt von Asteroids ist halt eine ganz eigene. Und da funktioniert es und zeigt auch, dass es nicht um physikalische Simulation ging, sondern um Gameplay. Also es ist einfach interessanter, wenn der Spieler mal beschleunigt hat, dass er wieder zur Ruhe kommt, als wenn er komplett abbremsen muss, also ein bisschen dauert es wieder Zeit. Die Asteroiden hingegen, die fliegen ihre Bahnen in eine Richtung, es sei denn, sie werden abgeschossen, dann ändern sie ihre Richtung und auch ihre Geschwindigkeit, aber die unterliegen keiner Reibung. Wäre ja auch komisch, wenn die plötzlich abbremsen würden. Also auch das ist möglich in dem Computerspiel, dass im gleichen Raum die Objekte unterschiedlichen physikalischen Gesetzen gehorchen, weil es ja nicht um Gesetze geht oder um Simulation, sondern in dem Fall um künstlerische Interpretation eines Systems, und da ist dann sowas möglich. Impuls ist die Kraft in eine bestimmte Richtung, die ich also Masse mal Beschleunigung, die ich da ausübe, ganz beliebt in Artilleriespielen, so wie Angry Birds, dass sie sagen, ich habe eine bestimmte Kraft in eine bestimmte Richtung und ich muss die Flugbahn berechnen. Also das ist so ein ballistisches Spiel. Das hätte auch der Whirlwind geschafft. Also einerseits muss ich die Flugbahn berechnen, wo landen diese Vögel, und dann aber auch die Masse, sowohl der Vögel und Größe hat nichts mit Masse zu tun in dem Spiel. Also die Aufprallgeschwindigkeit von bestimmten Vögeln, um dann zu sagen, durchschlägt es Glas, durchschlägt es Holz, verschiebt es Stein. Also wie ist die Wirkung meiner Massen, wenn ich den Impuls in die richtige Richtung ausübe, die Wirkung, um den Level zu gewinnen. Das ist ja das Spannende an Angry Birds und diesen Spielen, die in der Zeit rauskamen, ist halt, dass sie eine vernünftige Rigid Body Physik als Grundlage haben und als Kernmechanik das ausdefinieren, dass man diese Physik versteht und zu seinem Zweck nutzen kann. Ansonsten narrativ hat das Spiel ja wenig zu bieten, muss es aber auch doch ein Kinofilm, ne? Musste ja dann auch mal sein, aber interessant macht es das Spiel ja eigentlich nur durch seine Physik. So, dann gibt es Drehimpulse, das ist dann noch die, bei Imperfect Balance ist sowas, Drehimpulse, die dafür sorgen, dass wenn ich so ein Objekt seitlich anstoße, dann setzt sich das in eine Rotation um seinen Schwerpunkt. Und diese Rotation ist je stärker, je größer die Kraft ist, die auf diese Seite ansetzt. Es gibt dieses Spiel Imperfect Balance, das ich Ihnen jetzt auch nicht zeige, das gibt es aber noch online bei Kongregate. Da haben Sie einen schönen Aufbau von so einem Setting, und Sie müssen das alles kaputt machen, indem Sie halt Dinge drauf fallen lassen, dass möglichst viele dieser Elemente umfallen. Und da müssen Sie Impulse berechnen, aber sozusagen im Kopf vorwegnehmen und Drehimpulse. Aha, wenn ich das da links drauf fallen lasse, dann wird das kippen und das ganze Gebäude fällt zusammen. Und das sind so Beispiele. Wie gesagt, wenn Sie eine Physik-Engine haben, ist das alles drin. Sie haben Rotation, Sie haben Drehimpulse, Sie haben Massen, alles dabei. Aber es gibt kleine Spiele oder ältere Spiele, die nur einen Teil der Festkörperphysik implementieren, weil der Rest ihnen entweder nicht notwendig erschien oder dem Gameplay im Weg steht. So, das ist also ballistische Kurven. Hier nochmal Angry Birds. Hier ist dann auch mal ein Film. Also das sind die Unterschiede, Flugbahn bei Schiefenwurf ohne Reibung, mit Stokes-Reibung oder Newton-Reibung. Das sind jetzt keine Begriffe, die Sie unterscheiden müssen, welche Reibung dem Flugmodell zugrunde liegt. Aber hier sieht man mal, dass es nicht unerheblich, wenn Sie nämlich keine Reibung haben, dann haben Sie die perfekte Parabel, also so eine quadratische Funktion. Sobald Sie Reibung haben, ist die Parabel plötzlich schief. Also dann kommt die nicht mehr ganz glatt auf, sondern die hat dann so, erstmal fliegen Sie so hoch, aber dann irgendwie geht es flacher runter. Und wenn dann noch sowas wie Wind dazu kommt, also eine Kraft, die aktiv auf den Körper einwirkt, dann wird es dann nochmal schwieriger. Interessant, schwieriger wird es eigentlich gar nicht, weil sie einfach sagen, es wirkt diese Kraft von der anderen Seite drauf und berechne mir pro Frame die Position, indem ich sage, es wirkt die eine Kraft, es wirkt eine Schwerkraft nach unten, es wirkt eine Reibungskraft der ganzen Sache entgegen, und so wird man das als Parabel berechnen können. Und das ist so eine typische ballistische Flugbahn. Es gibt Ballistikspiele, ganz bekannt ist auch so ein Panzerspiel, wo Sie dann so irgendwie den Winkel einstellen, den Abschuss, und dann müssen Sie auf der anderen Seite irgendwie den anderen treffen. Oder Worms war mal so ganz beliebtes, eine beliebte Franchise, wo Sie irgendwie so Würmer, die gegeneinander antreten und Ihr ganzes Gelände deformieren können. Und das ist so ein Party-Game, wenn Sie wollen, was aber mit Physik und physikalischen Festkörperphysiken arbeitet. So, was zusammenfassend macht Festkörperphysik aus? Sie brauchen eine Position, in der Regel drei Koordinaten. X, Y, Z, eine Orientierung, also auch eine Rotation um drei Raumachsen, das macht dann 6 Freiheitsgrade, die Sie haben, also eine Position im Raum und eine Rotation um die drei Winkel. Sie sehen das hier bei Unity, oben in der Transform-Komponente haben Sie 3 Werte für Position, 3 Werte für die Rotation. Drei Werte für die Skalierung, das nehmen wir jetzt mal raus, das ist keine physikalische Eigenschaft, die Skalierung, sondern sagt etwas aus über das Verhältnis von Objektgröße zu Modellgröße. So, dann haben Sie eine Masse, auch das sieht man da, Mass is one, also was immer one ist, welche Einheit gewählt wird, aber die muss halt relativ zu dem Rest des Spiels passen. Sie haben einen Impuls, also Masse mal einer Geschwindigkeit, und Geschwindigkeit ist immer eine bestimmte Richtung. Und ein Drehimpuls, zum Beispiel bei Kreisbewegungen. Sie haben ja Drag, das ist so der Widerstand, Angular Drag. Also wenn sich das Ding dreht, wie groß ist dann die Reibung, das ist... Use Gravity ist so eine nette Checkbox, also wirkt permanent die Schwerkraft nach unten. Und da kann man einstellen, wie hoch die Schwerkraft sein soll, die üblichen 9,81 Newton oder ob sie eine andere Kraft einwirken lassen wollen. Kann man aber auch sagen, nein, dieses Objekt benutzt die Schwerkraft gar nicht, das bleibt einfach schweben. Und dann haben Sie noch so Dinge wie Kollisionserkennung und andere Einschränkungen. Also Sie sehen, wenn Sie eine Rigid Body Komponente auf einen Körper ziehen, haben Sie schon die wesentlichen Merkmale der Festkörperphysik. Das ist ja auch der Grund, warum Sie öfters Rigid Bodies brauchen, weil sich dann die Physik Engine von Unity um die ganzen Berechnungen kümmert. So, und das ist das eine, also dass Sie so ein bisschen haben, was ist die Position, wie ist die Bewegung, die Drehung, die Veränderung der Position und der Drehachsen über die Zeit durch Einwirkung von Kräften. Also so ein Rigid Body können Sie dann auch nicht mehr oder sollen Sie nicht mehr bewegen, indem Sie die Koordinaten von Hand verschieben, sondern indem Sie sagen, okay, wenn ich den Knopf drücke, wirkt die Kraft von hinten und das Ding wird nach vorne geschubst. Was aber eine Physik-Engine auch macht, ist Kollisionserkennung. Und das ist ganz wichtig, weil es über das hinausgeht, was klassischerweise Festkörperphysik ausmacht, sondern hier will ich feststellen, sind zwei Objekte an der gleichen Stelle im Raum. Und das ist nicht so einfach, wie es klingt zunächst. Also das Simpelste wäre ja, ich vergleiche einfach jeden Pixel mit jedem anderen Pixel. Kann man machen, ist aber immens aufwendig, weil es so viel Zeit kostet. Also vergleicht man eben keine Pixel miteinander oder erst später, sondern erstmal sogenannte Bounding Boxes. Das sehen Sie hier. Eine Bounding Box ist ein vereinfachter Körper, der das komplette Modell enthält. Wenn es wirklich eine Box ist, das sehen Sie an dem Yoshi da oben, die kleinste Box, in die Yoshi passt, ist halt dieses Rechteck. Das Problem ist, wenn zwei dieser Rechtecke übereinander liegen, das ist sehr einfach festzustellen, entsteht eine Kollision, weil der untere rechte Punkt des oberen Yoshis irgendwo innerhalb des Rechtecks des unteren Yoshis liegt. Aber rein aus visueller Sicht kollidiert da überhaupt nichts. Und das wird als Spieler auch nicht gern gesehen, wenn die Bounding Boxes so oder die Collision Boxes so groß sind, dass eine Kollision registriert wird, auch wenn überhaupt keine stattgefunden hat. Sie sehen das unten auch, also ich habe einerseits den Würfel, aber dann halt diese runden Würfel da drin mit den abgerundeten Ecken oder Kugeln sogar, wenn die in einer kubischen Bounding Box ist, auch dann kommt es zu Kollisionen, wo es keine gibt. Sehr schön auch, Sie sehen ja also bei oben rechts diese kreisförmigen, der blaue und der grüne, die Bounding Box oder Collision Box, stelle ich fest, ob die sich überlappen. Na, wenn die Entfernung größer als die Summe der Radien ist, dann gibt es keine Kollision. Wenn die Entfernung kleiner ist als die Summe der beiden Radien, dann kollidieren die Dinge. Ist also mit einer ganz simplen mathematischen Operation herauszufinden, ob es eine Kollision gibt. Problem ist auch hier wieder, was mache ich, wenn die Objekte nicht wirklich kollidieren? Und eines, was man machen kann, ist, wir gucken erstmal, ob die Bounding-Boxen kollidieren, und wenn es eine Kollision gibt, dann schauen wir uns die Pixel an oder dann schauen wir uns eine etwas feinere Kollisionsbox ab, ob es wirklich zu einer Kollision kommt. Eine andere Variante, also Bounding Circle ist eine Variante, oder eine konvexe Hülle, das ist wie so Zellophanpapier. Wenn Sie das Ding einpacken in Schrumpffolie und dann die Luft raussaugen, dann schmiegt die sich so gut sie gerade mal kann an den Körper, ohne dass es irgendwie zu so einer Einbuchtung kommt. Das wäre, ne, wenn Sie es verpacken müssten, das wäre eine konvexe Hülle, die ist immer noch ein bisschen besser als der kleinste Würfel, in die das Ding passt. Also Sie sehen auch diese Teekanne oder der Stern. Es gibt Aussparungen, die nicht zu einer Kollision führen, aber es sind weniger als bei einem Würfel. In alten Spielen, so diesen Tile-Based Environments, da ist häufig Grid-Based Collision, also zwei Dinge kollidieren, wenn sie auf derselben Kachel stehen. Ansonsten aber gibt es keine Kollision. Es gibt verschiedene Varianten, auch das würde man zur Physik zählen, also ist eine Form von Physik-Kollisionserkennung. Heutzutage läuft es, wie gesagt, etwas elaborierter über solche Collider-Objekte oder eben solche Collision-Boxes, die dann berechnen, also wenn etwas dort mit in Berührung kommt, ein anderer Rigid Body, dass es dann halt zu dem Event, haha, es gab eine Kollision, kommt. Also das muss man sich genau anschauen, wie ist eigentlich die Kollisionserkennung in dem Spiel. Sie können sich Ragdoll Physics anschauen, also indem wir sagen, der menschliche Körper besteht ganz kubistisch aus so einer Ansammlung aus Boxen, Kugeln, Zylindern und Kegeln, die irgendwie aneinander gesteckt sind und dieses aneinander gesteckt auch, also die behalten ihre Nachbarschaft bei, diese einzelnen Objekte, können aber beliebig miteinander verdreht werden. Das sind sogenannte Ragdolls, also die, die man im Deutschen ja gerne aus Spielen rausfiltert, weil das unnötige Gewaltdarstellung ist, die man auch in ab 18 Titeln nicht zumuten darf. Also war lange Zeit, galt es dann als gewaltverherrlichend und Grund für Indizierung oder Beschlagnahmung. Einer davon. Inzwischen ist es, also sozusagen in diesen 100% Uncut heißt meistens auch mit Ragdoll-Effekten. Es gibt aber so Spiele wie Turbo Dismount, da sind die halt so ein Crash-Test-Dummy und müssen den in den Verkehr steuern, damit es möglichst viel Schaden auslöst. Also das ist so ein reines Physik, so ein Slapstick-Spiel mit der Physik-Engine, so wie Goat Simulator oder Octodad, ist Turbo Dismount ein Spiel, was keine Narration hat, außer die Freude am Kaputtmachen. Gibt es ja auch so Spiele, da müssen sie einfach was kaputt machen. Und es gibt Leute, die haben da großen Spaß dran. Und mein Sohn ist einer davon. Und so mit dem Roller in den Verkehr fahren und mal gucken, wie viele Busse da drüber fahren, ehe die Sache zum Stillstand kommt. Und damit gemessen, wie hoch die Krafteinwirkung auf die einzelnen Elemente dieser Ragdoll waren. Und da gibt es dann entsprechend Punkte. So, also das sind solche Ragdoll-Effekte, die man aber in der Regel einsetzt in Shootern, um dann halt realistische Fallbewegungen von Gegnern zu haben, die irgendwie vom Balkon runterstürzen und dann unten liegen bleiben. Dann Umgebungsphysik ist etwas, das eben die gesamte Umgebung in dem Spiel auf Kräfte und Massen reagiert. Das, was heute Standard ist, fängt hier mit Trespasser 1998 an, so ein Jurassic Park-Spiel, was in vielerlei Hinsicht dann nicht gut funktionierte. Das fängt schon damit an, dass man versucht hat, in einem Shooter mal die Arme realistisch lang zu machen. Sie haben dann immer so einen ganz merkwürdigen Arm, der da unten über den Bildschirm webt, weil man dachte, man sieht da auch seinen Arm, dann kann ich den ja auch auf dem Bildschirm zeigen. Also es hat nicht funktioniert, aber was dieses Spiel halt richtig macht, war Ragdoll Physics started here. The idea of physics puzzles in a shooter, also das, was Half-Life dann später auch übernehmen wird. You could throw objects at other objects and they'd react in an almost realistic way, which was pretty novel for the time. Sie hatten Rätsel, da mussten sie dann Kisten übereinander stapeln, um da hochzuklettern oder sich eine Treppe bauen oder sie mussten sich hinter dem Auto verstecken, weil der Dinosaurier nicht so viel Kraft hatte, das sofort zur Seite zu schubsen, und dann haben sie Zeit gewonnen. Also es gab ganz viele Dinge, wo sie, oder sie mussten irgendwie ein Seil befreien, das schwang dann so, und dann konnten sie was dran festbinden. Also eben so leichte Umgebungsrätsel, die auf Physik basieren, das fängt hier zum ersten Mal an und wird inzwischen halt zu jedem Open World, zu jedem Action-Adventure, zu jedem Shooter eigentlich, gehört es zum guten Ton dazu, weil Physik inzwischen halt fester Teil der Middleware ist, war es halt Ende der 90er noch nicht. Fracture Physics ist so ein Begriff, der in den letzten Jahren immer stärker auch in die Aufmerksamkeit kommt. Kann ich die Umgebung zerstören? Auch hier wieder ein typisches Beispiel aus dem Shooter. Also wenn ich daneben treffe, dann verschwinden nicht einfach die Kugeln in der Wand oder machen auch so einen kleinen schwarzen Fleck, sondern sorgen dafür, dass der Level dann auch wirklich kaputt geht. Es gibt ja, wie heißt das Spiel? Red Faction ist, glaube ich, so ein Spiel, das ganz stark darauf basiert, dass sie die Umgebung zunehmend in Einzelteile zerlegen und zum Teil dann auch bestimmte Bereiche des Levels dadurch freilegen, dass sie die Umgebung zerstören oder zerstören lassen. Und das nennt man Fracture Physics, weil sie, das ist das Interessante, sie haben ihr Modell von ihrer Säule, müssen das aber entweder zur Entwicklerzeit schon in Einzelteile zerlegen und dann zusammen darstellen, damit es dann zerfallen kann, oder, und das ist der neue Ansatz, prozedural im Spiel wird das fertige Modell in Einzelteile zerlegt und sozusagen statt ein Modell haben sie dann plötzlich 10 Modelle, die in alle Richtungen spritzen. Das ist viel spannender, weil dann die Welt wirklich prozedural zerlegt werden kann und nicht jede Säule, oder das kennt man so aus Kisten, dann haut man drauf, dann zerbricht die in 3 Teile und dann ist irgendwas drin. Nein, wenn sie anders, mit anderen Dingen draufhauen, dann zerbricht die mal in 15 Teile oder mal nur in 2, je nachdem, womit sie da vorgehen. Und dann entsteht ein glaubwürdigerer Eindruck von der Umgebung als Objekte, die entweder gar nicht kaputt gehen oder immer nach dem gleichen Schema. So, das sind so Merkmale von Festkörperphysik, Rigid Body Physics. Der zweite Teil ist Soft Body Physics, also Weichkörperphysik, die in der Regel in der Simulation auch aus Festkörpern besteht. Also was üblicherweise gemacht wird, sind Seile und Federn. Seile sind eben in der Computergrafik nicht etwa beliebig weich, sondern sie setzt sich aus ganz vielen kleinen Segmenten zusammen, die gegeneinander schwingen können oder die sich gegeneinander bewegen können. Und entsteht dieser Eindruck von schwingenden Seilen, die hin und her gehen oder, wenn Sie World of Goo kennen, so eine eigentlich bewegliche Struktur. Sie müssen ja da solche Gerüste bauen, die aus eben weichem Material bestehen. Und je nachdem, wenn die zu schwer werden, dann brechen die auch durch. Also müssen Sie die mit Luftballon stabilisieren. Und das Ziel ist halt, zu irgendeinem Endpunkt zu kommen. Aber das ganze System schwingt und federt. Und das macht es eben zu einer wirklichen Weichkörperphysik, die durch seinen Federn Oberflächenverformungen arbeitet, die, warten Sie mal, eins kann ich Ihnen zeigen. Das ist so nett. The floor is jelly. The floor is loading. So, das ist Weichkörperphysik. So, hier, alles in diesem Spiel schwingt und federt. Achso, ich kann hier rein und dann muss ich sozusagen ins andere. Ich kann Kräfte aus, ich kann auch Schwung nehmen, also wenn ich sozusagen zu spät drücke, dann heben sich die Kräfte auf oder ich kann irgendwie oben ankommen. Und es ist so ein Puzzle-Plattformer, ein ganz niedlicher, der halt die gesamte Umgebung verformbar hält, aber sie schwingt ja dann auch wieder in ihre Form zurück. So, also das wäre so ein Beispiel für Oberflächenverformung, Jelly Car. Das waren eben so Spiele, die dann, als die ersten Soft-Body-Physics-Engines kostenlos oder billig verfügbar waren, gab es eine Menge Spiele, die halt so kleine, meistens so Puzzle-Games, Physik-Puzzle-Games sind, die mal zeigen, was da möglich ist. Was anderes, was über Weichkörperphysik geregelt wird, ist Kleidung, Cloth. Also hier sehen Sie es mit Physics, der Physics Engine in Mirror's Edge, also schon etwas älter. Terrible Cloth on oder off, also wenn Sie es ausschalten, da gibt es überhaupt so einen Stoff. Und hier sehen Sie, man sieht es hier ziemlich gut, dass der Stoff halt aus ganz vielen Polygonen besteht, die zerreißbar sind, also die sich voneinander lösen können, wenn eine Kraft auswirkt. Was natürlich in dem Spiel ein toller Effekt ist, sie laufen auf diesen Stoff zu und der wird dann plötzlich zerschossen und sie sehen, dahinter ist eine Bedrohung. Für die KI ist es, manchmal ist es egal, manchmal schaut die KI durch, weil man es ja auch ausschalten kann und dann will sie sich nicht anders verhalten. Manchmal kann ich aber auch sagen, der Stoff selber behindert die Sichtlinie und damit spielt sich der Level anders, weil der Hubschrauber mich erst später sieht. Ich glaube, in Mirror's Edge, dadurch, dass es dieses Physics auf vielen Grafikkarten noch gar nicht implementiert war, da spielt es dann keine Rolle. Inzwischen gibt es aber Spiele, wo Sie sich dann wirklich auch über Stoffe verkleiden oder gerade so Stealth-Games können Sie sich hinter irgendwie eine Fahne stellen und werden dann nicht gesehen. Das ist eine der Aufgaben, also Kleidung und natürlich auch die wallenden Umhänge von Batman oder sowas sind alles Kleidungsphysik. Haare, das ist sowas, was dazu gehört. Das sind halt kleine Seile, wenn Sie so möchten, die da vom Kopf hängen. Wasseroberflächen werden gerne benutzt. Das ist auch so etwas Verformbares. Und es ist ein Riesenproblem bis heute, wie man vernünftig Wasser darstellt, weil Wasser sich so unglaublich physikalisch unfair verhält. Einerseits ist es so eine Oberfläche, die schwingt durch die Oberflächenspannung. Aber wenn ich zu viel Kraft aufwende, dann zerplatzt sie und spritzt in alle Richtungen. Und dann reflektiert sie ja noch Licht auf eine ganz besondere Art und Weise. Dinge, die unter der, also ist noch transparent, ist es dann auch noch. Und man muss dann auch noch sich um die Lichtbrechung und die richtige kümmern. Und es gibt tolle so YouTube-Videos über die History of Water in Videogames, die Sie sich anschauen können, wie so von einfachen blauen Pixeln bis hin zu doch sehr realistischen Simulationen man versucht hat, da physikalisch hinzukommen. Inzwischen muss man sagen, sind die Computer weit genug, nicht mehr über Soft-Body-Physik, sondern über eben Strömungsdynamik. Die Frage ist, wann es wirklich in die Spiele kommt, weil Spiele ja neben der Wasseroberfläche noch ganz andere Dinge zu regeln haben. Aber wir sehen jedes Jahr irgendein Spiel, was Wasser wieder ein bisschen oder Flüssigkeiten wieder ein bisschen besser hinbekommt als andere. Und das bringt uns dann auch zum dritten Teil der Physik, Strömungsdynamik. wir haben ja schon gesehen, Weichkörperphysik ist im Wesentlichen Festkörperphysik, aber mit vielen, vielen kleinen Festkörpern, die irgendwie miteinander verbunden sind, ob es jetzt Polygone sind oder so normale Linien, also Polygone bei Stoffen, Linien bei Federn und Seilen. Und Strömungsdynamik ist im Wesentlichen, sind das ganz, ganz viele kleine Partikel, die miteinander in Interaktion sind. Und dann gibt es dann plötzlich so Dinge wie Druck, Viskosität, Dichte, Temperatur. Das sind ganz neue physikalische Begriffe, die da auch eine Rolle spielen können. Und manche Spiele benutzen das nicht nur so als tollen Effekt, also gerade so die Partikeleffekte, den Unreal Engines und Unity, gibt es ja auch viel Mühe, sind ja legendär, wenn dann so 1 Million Partikel pro Frame berechnet werden können. Aber es gibt auch Spiele, die machen das dann zum Teil der Spielmechanik. So Plasma Pong ist so ein Ding, ist im Grunde ein normales Pong. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch gibt auf dem Markt, aber ich glaube, so weggeklagt, weil sie keine Rechte an Pong hatten. Also sie müssen den Ball nach von links und rechts bewegen, aber sie können nicht einfach den abprallen lassen, sondern sie können so Druckwellen im Plasmafeld erzeugen. Und da entstehen fantastische Bilder, weil es dann immer zu so Explosion-Bursts kommt, die den Ball dann einfach nach vorne transportieren, aber der fliegt dann auch manchmal ganz unvorhergesehen, wie sich halt Flüssigkeiten in so einem Vektorfeld ausbreiten können. Andere Spiele, die es schön machen, ist eben, also ein anderes Spiel ist Auditorium, da müssen sie so einen Partikelstrom umleiten durch so eigentlich auch so physikalische Kräfte und müssen dann an bestimmten Klanggebern vorbei. Also der Strom selber, der Fluss, setzt sich aus vielen kleinen Partikeln. Man sieht die zum Teil auch, das sind diese einzelnen Linien, die haben halt einen starken Blumeffekt. Deswegen haben die so ein starkes Leuchten, aber es sind nie so viele Partikel, dass man sie nicht mehr erkennen könnte. Und es zeigt so ein bisschen, wie Flüsse und Ströme sich aus Einzelteilen zusammensetzen können. Und das ganze Spiel hat halt was sehr Fließendes. Und da kommt man sehr gut in diesen Flow rein, jetzt mal auch ganz wörtlich, weil man halt, wie so ein Puzzle-Spiel, weil man halt diese Ströme so umleiten muss, dass sie an der richtigen Stelle vorbeifließen. So, ansonsten, wo man Partikel immer sieht, sind Explosionen und Feuer aller Art. Hier sieht man, ich glaube, Geometry Wars war das, in dem sie auch, sie sehen auch diese Grid im Hintergrund, diese blaue wird deformiert. Also da wird ganz viel mit Physik gearbeitet, war so ein Indie-Hit, der einfach auch gezeigt hat, guck mal, was wir alles an Effekten machen, ist so ein Überwältigungsspiel. Also kommt aus der Arcade. Logik, es war so ein Twin-Stick-Shooter, aber arbeitet halt mit Effekten, die man in den 80ern und 90ern so einfach nicht hätte darstellen können auf den Systemen, die kommerziell verfügbar waren, sondern nur in Simulationen, also tausende von Partikeln. Das hätten die Rechner damals gar nicht hinbekommen, heute ist das kein Problem. Solche Spiele kann man inzwischen relativ einfach selber schreiben. Vielleicht nicht, dass sie so gut gebalanced sind und mit dem Ganzen drumherum, aber die so effektreich sind. Das geht mit den heutigen Engines ziemlich gut. Apropos Engines, das sind so die Physics von Nvidia oder Havok, das sind so Engines, die man lizenzieren kann, zum Teil mit wechselnden Besitzverhältnissen, aber hier sehen Sie mal was, also Physics ist in Unity in Unreal Engine und dann spielen die Batman, Metro, Mirror's Edge, Crazy Machines, die arbeiten mit der Physics Engine. Die Havok Engine mit immer wechselnden Besitzverhältnissen, Alan Wake, Assassin's Creed, Fallout 3, 4, Half-Life 2 oder StarCraft, die lizenziert haben. Es ist manchmal so ein eher egal, also gerade für so die normale Festkörperphysik, die Algorithmen ändern sich da nicht so sehr. Spannend wird es halt so bei den Grenzen, wie ist es mit Flüssigkeiten, wie ist es mit Partikelsystemen oder diese ganzen atmosphärischen Dinge, Rauch, Feuer, Wolken, das sind ja auch alles Partikelsysteme und wie viele kann ich darstellen, wie realistisch ist das, wie schnell ist die Kollisionserkennung, etc. etc. Das sind dann so Einstellungen in seinem Spiel. Im Optionsmenü kann man sagen, meine Grafikkarte, und die implementiert halt in der Regel so eine Physik-Engine, die benimmt auch die Berechnungen vor, diese Millionen Partikel, das macht nicht ihre CPU, das machen die Kernel auf der Grafikkarte und da können sie halt je nach Grafikkarte einstellen, wie viele Effekte sie haben möchten, ohne dass die Performance des Spiels, also die technische Leistung des Spiels darunter leidet. Das gibt es auch im Open-Source-Bereich, Open Dynamics Engine oder Box2D. Box2D ist vielleicht so eine Engine für 2D-Spiele, die gut auf Mobiles laufen. Also Incredibots, Angry Birds, Tiny Wings, Crayon Physics Deluxe. Das sind so Spiele, die auf Box2D implementiert sind. Also im Game Maker hätten Sie sowas zum Beispiel. Game Maker nimmt Box2D als Physik Engine und dann können Sie auch hier sagen, verhalte dich mal physikalisch korrekt, die Dinge fallen nach unten, Die Dinge brauchen Kräfte, es gibt Reibungen, es gibt Widerstände etc. Das können Sie dann einstellen und dann kümmert sich die Engine um die Berechnung. Ich habe Ihnen das ja schon in der Animationsvorlesung vorgestellt. Animation ist einerseits so geskriptet, Ablauf von aufgezeichneten Animationen, aber eine Animation eines Gegenstandes kann manchmal auch prozedural erfolgen. Und ein wesentlicher Agent ist da die Physik-Engine, die einfach sagt, ich lässt das Ding fallen, dann fällt es runter. Aber dass dieses Runterfallen physikalisch glaubwürdig geschieht, also eine glaubwürdige Animation eines fallenden Objektes ist, das ist die Aufgabe der Physik-Engine. Die berechnet die Position und Rotation des Objektes über die Zeit auf Grundlage von Kräften, ohne dass ich sagen muss, ich könnte es ja auch aufzeichnen, das macht man in alten Spielen, so 2D-Spiele ohne Physik-Engine, da wird halt die Animation des Papiers auf den Boden durch 20 Sprites gemacht. Heute sagt man, Papier ist verformbare Oberfläche, Kraft ist 9,81 Newton, dann Meter pro Sekunde Quadrat und dann fällt das Ding halt durch Luftwiderstand langsam auf den Boden und vielleicht auch in jedem Spielverlauf ein bisschen anders, so weil die Rahmenbedingungen ein bisschen unterschiedlich sind und so entsteht dann eine glaubwürdige Animation als immer das Abspulen desselben. So, das wäre es schon hier für die Physik, das ist immer die kurze Vorlesung, die ich mir dann leisten kann, wenn ich über die Hausarbeit spreche. Ich habe auch sogar noch eine Viertelstunde, ich mache kurz Pause und dann kann ich doch noch was zur Historie sagen.